Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Pixelwerk, dem einzigen Podcast ohne Intro-Song. Ich will mit euch und mit Merlin, die heute bei mir ist, unbedingt über ein Spiel reden, das mich die letzten Wochen ziemlich beschäftigt und begeistert hat und das ich aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr interessant gefunden habe oder immer noch finde. Und da habe ich sehr viel Redebedarf. Deswegen freut es mich sehr, dass die Merlin heute mit dabei ist und euch, euch durch diesen Podcast mit mir begleitet oder so.
Ich bin eigentlich einfach nur dein Euphoriebrett, ich habe das Spiel gesehen, ich habe es ja auch bei dir gesehen, wie du es gespielt hast und habe mir gedacht, ich werde es nie spielen, nie. Deswegen kann ich auch eigentlich nichts dazu beitragen, zu dem Podcast heute, außer dass ich deine Euphorie verstärke.
Oder ich habe mir das eben so gedacht.
Ich spiegel sie dir. Ich bin so, wow, echt? Was? Cool.
Das ist gut. Ich habe mir das so gedacht, dass du im Grunde quasi einfach so stellvertretend fürs Publikum quasi hier sitzt, weißt du?
Ja, ich werde Fragen stellen.
Ich erzähle das dir und du als jemand, der es nicht kennt, nicht gut, stellt Fragen.
Ja,
Fragen, die vielleicht eben vielen von unseren ZuhörerInnen durch den Kopf gehen, während sie das hören.
Ich verstehe schon die Rolle eines Moderators.
Ich dachte, ich habe das ganz neu erfunden, dieses Konzept. Naja. Auf jeden Fall geht es um das Spiel. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel der Folge gelesen. Kunitsugami, Path of the Goddess. Das ist ein Spiel, das Capcom jetzt vor kurzem veröffentlicht hat. Das ist, glaube ich, noch kein Monat alt oder ungefähr ein Monat. Und ein Spiel, das mit der Re-Engine gemacht wurde, also Capcoms neuer Flaggschiff-Engine, mit der auch die Resident Evil-Spiele zum Beispiel gemacht werden. Und das ist ein Spiel, das super fremdartig und weird auf mich gewirkt hat. Als ich erste Bilder gesehen habe, als ich erste Trailer gesehen habe, dachte ich mir zwei Sachen. Zwei Sachen gingen mir durch den Kopf. Und zwar erstens, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Und das macht mich immer sehr, sehr neugierig. Wenn ich Gameplay sehe und ich kann es nicht sofort in Kategorien stecken, das gefällt mir. Das finde ich spannend. Deswegen war es für mich schon mal ein Spiel, das ich mir unbedingt anschauen wollte. Und der zweite Punkt, der mir sehr aufgefallen ist, ist, dass das Spiel sehr hässlich ist, meiner Meinung nach. Es ist wirklich nicht schön. Also ich finde die Farbkomposition, gerade noch geschafft, das Wort. Und auch die Grafik, es ist wirklich kein schönes Spiel. Und dass ein AAA-Publisher wie Capcom mit der neuen Flaggschiff-Engine ein Spiel rausbringt, ein neues Spiel, das wirklich nicht gut aussieht, das hat mich deswegen auch neugierig gemacht, weil große Spiele, die nicht schön sind, haben meistens irgendwo ihre anderen Stärken oder zumindest oft. Und das waren so die Punkte, wo ich mir dachte, okay, ich muss mir das einfach mal anschauen. Und coolerweise war es ja auch im Game Pass. Das heißt, ich musste es jetzt auch nicht irgendwo kaufen. Das lag quasi schon im Abo vorhanden. Und dann habe ich es einfach mal installiert. Wir haben ja den Trailer gemeinsam geguckt. Wie ging es dir da?
Also ehrlich gesagt habe ich das komplett verdrängt. Ich habe den Trailer gesehen.
Wir sind gerade auf Steam wieder so eine Liste durchgegangen. Steam hat ja immer wieder diese, wir empfehlen dir jetzt 10 Spiele.
Das weiß ich noch. Ich weiß, dass wir das Spiel daher hatten, aber ich habe schon eine Einstiegsfrage, die ich dir gerne stellen wollen würde. Und zwar, ich habe ja das Spiel gesehen und habe, also offensichtlich den Trailer dann wohl doch gesehen, die Bilder zumindest, habe mir auch gedacht so, ui, so aber hässlich und war aber strange. Also ich grundsätzlich fand ich es schon interessant, weil es so diese explizit japanische Kultur sehr, sehr widerspiegelt. Also die Monster, die da zu sehen sind, sind sehr japanisch angehaucht. Also denke ich zumindest. Die sahen zumindest nicht so aus wie was man kennt als jemand, der im Westen Spiele spielt, so Dark Souls und so weiter. Also es sah tatsächlich ein bisschen nach Dark Souls vielleicht sogar aus von den Monstern her. Nur noch abgedrehter, war meine Empfindung. Und Was ich mir aber gedacht habe, als ich es gesehen habe und als ich dann auch gelesen habe, was das so ungefähr für ein Spiel ist, neben dem, okay, ich werde es niemals spielen, weil es interessiert mich null, habe ich mir gedacht, es sieht irgendwie aus wie Okami. Was hat denn das Spiel mit Okami zu tun?
Da habe ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich schlau gemacht, was es damit auf dem Hut hat.
Auf den Hut?
Sagt man das nicht so, was es damit auf dem Hut hat?
Nee. Was ist.
Doch, das ist ein Sprichwort.
Was ist damit auf dem Hut? Nee.
Ich glaube. Hey, ich habe ungefähr seit einer Woche auch super starke Wortfindungsstörungen und sowas. Also keine Ahnung. Ich dachte, das ist ein Sprichwort. Aber auf jeden Fall habe ich mir jetzt die Verbindung jetzt nicht genau angeguckt. Okami, also dieses Action-Adventure, dieses sehr Zelda-artige Action-Adventure, in dem man diese Wolfsgöttin spielt, ist auf jeden Fall auch von Capcom gepublished, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und tatsächlich, das fand ich ganz witzig, weil als wir die Trailer gesehen haben, hast du schon gesagt, das sieht aus wie Okami. Und tatsächlich gibt es im Spiel für die Hauptfigur einen Okami-Skin. Mhm. Dass man wie, ich weiß nicht mehr, wie die Göttin heißt, Arimasu, keine Ahnung. Dass man so ein bisschen diese weiß-rote Musterung von der Wolfsgöttin für seine Samurai-Hauptfigur nutzen kann. Und das fand ich lustig, aber ich habe tatsächlich nicht mehr nachgeguckt, ob das tatsächlich ähnlich, also ob da das Entwicklungsteam irgendwie sich überschneidet. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen.
Der Stil sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus, finde ich.
Ja, also.
Der Stil des Spiels.
Es ist halt nicht Cel-Shading oder sowas in der Art.
Ja, ja,
es ist nur sehr tief in der japanischen Mythologie verwurzelt.
Naja, aber auch dieses, dass es alles so ein bisschen verwaschen wirkt, dass alles irgendwie so bunt, aber gleich, also es, das hat für mich tatsächlich Okami-Vibes gehabt, aber genug vom Okami. Hat ja offensichtlich mit dem Spiel, eigentlich, also von dem Spielmechanik her, nichts zu tun.
Nee, wirklich gar nichts eigentlich. Das kann man grundsätzlich nicht vergleichen, die beiden Spiele. Falls man im Hintergrund ein bisschen Geräusche hört, unser Hund hat sich gerade einen alten Prospekt aus dem Papiermüll geholt.
Ja, und der zerfetzt ihn gerade komplett.
Was grundsätzlich vollkommen okay ist, aber...
Ja, man hört es wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ist vielleicht ein bisschen laut. Sorry.
Naja, wie dem auch sei. Das gehört dazu. Mhm. Ja, Kunitsugami ist ein wirklich sehr spannendes und spezielles Spiel. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das Spiel verstanden habe. Und das gefällt mir immer sehr gut, wenn Spiele wirklich mit so überraschenden Mechaniken daherkommen oder so überraschenden Kombinationen von bekannten Mechaniken, dass es mir erstmal schwerfällt, die zuzuordnen und zu verstehen. Das finde ich wirklich immer ganz großartig. Und tatsächlich ging es mir so, dass ich relativ lange spielen musste, bis ich angefangen habe, so Kategorien in meinem Kopf zu bilden, wie man das Spiel einsortieren könnte. Und ich würde jetzt, nachdem ich so 40 Stunden reingesteckt habe, ich habe es auch schon durchgespielt, würde ich sagen, es ist ein Tower-Defense-Action-RPG-Strategiespiel. Das ist, glaube ich, das, was ich so als die Einsortierung nehmen würde. Was ich ganz spannend noch finde, ist, dass Capcom das Spiel tatsächlich offiziell als Kagura Action Strategy Game bezeichnet. Und ich muss dann erstmal googeln, was Kagura heißt. Und Kagura ist anscheinend das Aufführen von altertümlichen japanischen Tänzen. Hm. Und das fand ich auch schon mal nochmal irgendwie spannend, dass sie quasi sagen, das ist ein traditionell japanisches Tanz-Action-Strategiespiel. Ist eine interessante Beschreibung, die ich jetzt im Nachhinein verstehe, auf jeden Fall.
Aber erklär doch mal kurz, was macht man in dem Spiel überhaupt? Worum geht es in dem Spiel? Vielleicht auch den Anfang von dem Spiel.
Ja, also im Endeffekt geht es in dem Spiel darum, es spielt auf einem Berg, auf einem japanischen Berg. Und in diesem Berg sind mehrere Schreine und Dörfer. Und im Grunde arbeiten wir uns von oben nach unten in diesem Berg, das ist quasi so die Weltkarte, wenn man so will, so entlang. Und jeder Schrein ist ein Level in dieser Welt. Und diese Schreine sind von irgendetwas Dunklem, irgendetwas Dämonischem befallen. Also da sind überall wilde Wucherungen, die so lila, grünlich irgendwie so schimmern und komische handartige Gewächse wachsen überall aus dem Boden. Also es sieht alles sehr giftig und sehr, sehr mutiert und sehr falsch aus. Und wir spielen im Grunde eine Kriegerin, die von einer Göttin erschaffen wurde, um sie zu beschützen, während sie so einen rituellen Tanz aufführt. Und durch diesen rituellen Tanz reinigt sie im Grunde die Umgebung und wir müssen sie vor den Gefahren dieser Umgebungen währenddessen schützen. Das ist im Grunde so der Aufbau des Ganzen. Spielmechanisch funktioniert das Ganze dann so, dass quasi am Anfang wir auf einer Map starten. Das ist ein 3D-Spiel. Wir können uns auch in so einer kleinen dreidimensionellen Welt relativ frei bewegen. Und auf dieser Map ist immer so ein dunkler Pfad, so ein Weg, der Hauptweg, wenn man so will. Den müssen wir mit unserem Schwert quasi erst aufschneiden, damit diese Göttin dann da entlang tanzen kann. Und dieses Entlangtanzen dauert. Und das Spiel hat einen Tag-Nacht-Rhythmus. Wir haben quasi am Tag Zeit, das Gebiet zu erkunden, zu erforschen. Und in dieser Zeit müssen wir verschiedene Aufgaben auf diesen Maps erfüllen. Je mehr, desto besser. Währenddessen tanzt die Göttin. Wir sammeln Ressourcen, wir sammeln Einheiten und so weiter und so fort. Und nachts kommt dann quasi das, was ich als Tower Defense bezeichne, wo wir die Ressourcen, die wir tagsüber gesammelt haben, einsetzen, um die Nacht zu überstehen, damit der Tanz am nächsten Morgen weitergehen kann.
Hat dieser Tagabschnitt, wo man Ressourcen sammelt und ich glaube, da stellt man ja auch die Einheiten irgendwie auf, soweit ich das verstanden habe von dem, was ich so bei dir gesehen habe, ist das zeitlich begrenzt oder wie?
Ja, das ist sogar relativ tight zeitlich begrenzt. Ich finde sogar, das könnte ein bisschen gemütlicher sein, das Spiel. Das stresst schon manchmal, aber vielleicht macht das auch gerade so einen Reiz aus des Ganzen. Es gibt super viele Sachen, die man da tagsüber auf den Maps machen kann. Es gibt quasi so ehemalige Dorfbewohner, DorfbewohnerInnen, die in so dunkle Kokons gesponnen wurden. Und die muss man dann quasi befreien aus ihren Kokons durch so ein kurzes Ritual. Da schwingt unsere Hauptfigur das Samurai-Schwert und vorne ist dann plötzlich so ein Pompon dran, so ein Puschel, keine Ahnung.
Und wahrscheinlich irgend so ein rituelles.
Ja.
Was wir jetzt wirklich diskreditieren. Irgendwas religiös-japanisches.
Also, es ist definitiv so, dass das Spiel auf mich und ich glaube auf die meisten westlichen Menschen sehr, sehr fremdartig wirkt. Aber ich denke, dass das tatsächlich für eine Person, die aus dem japanischen Kulturkreis kommt oder den zumindest gut kennt, vielleicht alles gar nicht so weird wirkt wie auf uns. Ne?
Ja, aber sicherlich.
Ich kann es nur so beschreiben, wie ich es wahrgenommen habe. Und da ist es schon sehr, anders einfach. Naja, auf jeden Fall befreit man dann eben Menschen aus den Kokons. Denen kann man dann eben Rollen zuweisen. Im Verlauf des Spiels schaltet man mehr Rollen frei, die man denen geben kann, die dann auch strategisch wichtig sind. Man kann denen dann sehr rudimentäre Befehle geben, wie zum Beispiel, dass Türme bemannt werden, dass sie irgendwie auch einfach einen Platz auf der Karte einnehmen. Es gibt zum Beispiel die Diebesklasse, die kann dann zum Beispiel vergrabene Kisten ausgraben oder Schlösser öffnen. Und es gibt so Verunreinigungsknoten, die kann man quasi aufplatzen lassen. Dafür kriegt man besonders viele Ressourcen. Es gibt verunreinigte Tiere, die man reinigen kann. Dafür kriegt man Rationen, mit denen man sich dann selber oder auch die Verbündeten heilen kann.
Hat dieses Zeit, also hast du das irgendwie gesehen? Weil ich habe das bei dir ja mehrfach gesehen, wie du das gespielt hast. Und ich habe nie ganz verstanden, woran man sieht, wie viel Zeit man noch hat. Sieht man das irgendwo?
Ja, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also unten im Eck ist auf jeden Fall so eine Uhr, kann man es bezeichnen, glaube ich. Das ist im Grunde so eine grafische Darstellung von einem Berg. Und um diesen Berg geht einmal so ein bisschen die Sonne auf der einen Seite und auf der anderen unter und dann kommt der Mond. Da kann man es relativ schön ablesen. Aber es ist auch wirklich cool gemacht, weil je näher man sich der Nacht rückt, desto chaotischer und wilder wird die Musik, die läuft, während man spielt. Und auch die Lichtverhältnisse werden nicht nur so abendlich, sondern auch wirklich unangenehmer. Und es ist schon so, dass das sehr bedrohlich wirkt. Ne? Also man spürt richtig die Anspannung. Je weiter wir uns dem Abend nähern, desto unangenehmer wird es auch. Und das merkt man auch. Also das ist wirklich so, dass man gar nicht so sehr auf diese Uhr gucken muss, weil das Spiel teilt einem das so audiovisuell sehr gut mit, dass wir uns jetzt schön langsam dem Abend nähern.
Jetzt gibt's ja nach, also das ist praktisch ein Level, man ist da auf diesem, in diesem Gebiet und macht während der Nacht, während die Göttin dann zum Ziel tanzt, glaube ich, ne, versucht man halt die ganzen Gegner abzuwehren, die Gegnerwellen, die da kommen. Jetzt gibt's aber, soweit ich gesehen habe, auch Bosse, oder? Wie funktionieren die denn?
Also das ist grundsätzlich ganz cool. Um nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückzumachen, bevor wir zu den Bossen kommen, kommen eben nachts aus den Portalen Gegner und es gibt wirklich eine riesige Vielfalt an Gegner, die so nach und nach eingeführt werden, die verschiedene Fähigkeiten haben und verschiedene Strategien erfordern. Es gibt da zum Beispiel Gegner, die einfach nur die anderen um sich herum verstärken und dann macht es Sinn, dass man die möglichst schnell ausschaltet. Es gibt Gegner, die fliegen können, es gibt Gegner, die gezielt sehr starke Nahkämpfer sind und quasi wirklich so eine Anti-Waffe gegen deine Hauptfigur sind. Und es macht dann eben Sinn, sich selbst, aber vor allem auch die DorfbewohnerInnen, die man so befreit, entsprechend der Gegnerscharen zu spezialisieren. Also dass man im Grunde zum Beispiel, wenn man viele fliegende Gegner hat, am Anfang vor allem Armbrustschützen bzw. Bogenschützen erstellt. Es gibt dann aber auch Klassen wie Heiler, die eben andere heilen können. Es gibt Sumo-Ringer, die Aggro auf sich ziehen. Später dann auch Kanoniere, die Flächenschaden verursachen können und so weiter. Sehr viele Möglichkeiten, wie man sich darauf spezialisiert. Und natürlich kann man auch seine Hauptfigur dementsprechend so ein bisschen ausrüsten. Der Fokus liegt da tatsächlich sehr stark auf dem Kampf. Es ist bei weitem jetzt nicht so komplex, aber ich würde es trotzdem mit so einer Art Devil May Cry vielleicht vergleichen. Es gibt leichte und starke Angriffe, es gibt ein Kontersystem, Ausweichsystem, Fernkampf, Nahkampf. Also es gibt da wirklich sehr viele Möglichkeiten, wie man kämpfen kann. Und das zeigt sich dann eben auch sehr stark in den Bosskämpfen. Weil da ist es dann eben so, dass besonders große, besonders mächtige Gegner in so Arenen kommen, so 1-gegen-1 oft. Meistens kriegt man aber auch tatsächlich so eine kleine Gruppe von Personen mit, die man dann wiederum spezialisieren kann, die einem im Kampf helfen. Jeder Boss hat da tatsächlich eine eigene Strategie, die man braucht und die sind sehr abwechslungsreich und sehr cool gestaltet. Und sind eben auch eine schöne Abwechslung zu diesem Tower Defense quasi.
Okay, also ich habe es jetzt richtig verstanden. Man hat die Level, wo man letztendlich diese tanzende Göttin, die sich so langsam über die Map bewegt, eigentlich beschützt. Wo man die anderen, also wo man Einheiten vorher aufstellt, die man dann aber wahrscheinlich nicht mehr großartig
Doch. Du kannst die jederzeit bewegen und auch jederzeit neue Rollen geben, wenn du die nötige Währung dafür hast.
Quasi. Okay. Aber da kämpft man dann halt auch selbst gegen die Horden, die dann kommen. Und die gehen aber im Prinzip alle auf diese Göttin, auf diese tanzende Göttin. Mhm. Und in den Bosskämpfen spielt die gar keine Rolle mehr. Da kämpft man allein gegen das Bossmonster oder wie?
Also diese Göttin ist auch immer mit dabei. Die steht dann quasi einfach so am Rande der Arena und führt ihren Tanz auf und kann tatsächlich auch attackiert werden. Also manche Bossmonster beschwören dann irgendwie kleinere Horden, die dann doch wieder die Göttin versuchen zu attackieren oder greifen die vielleicht sogar manchmal selber an und man muss dann gewisse Strategien anwenden, um die von dieser Göttin abzuwenden und so weiter und so fort. Manchmal muss man zum Beispiel auch selber Schaden tanken, damit so eine Schleimwelle oder sowas die Göttin nicht treffen kann. Das ist ganz unterschiedlich, aber in vielen Bosskämpfen spielt die tatsächlich eher eine kleinere Rolle.
Und das ist dann praktisch der Großteil des Kampf, also des, oder generell des Spielsystems.
Im Grunde schon. Das Spiel ist tatsächlich aber sehr abwechslungsreich und sehr clever, wenn es darum geht, diese Mechaniken so vielfältig und so kreativ wie möglich einzusetzen. Also dieses den Pfad reinigen quasi und dann tagsüber Ressourcen sammeln, nachts Monster abwehren, das ist so eine Formel, die sich meistens immer wieder wiederholt. Aber es gibt da eben ganz unterschiedliche Level. Manchmal muss man zum Beispiel mit einem Boot einen großen See nachts überqueren und dann steht quasi die Göttin stationär und man hat mehrere Kanonen auf dem Boot und muss dann so die anrückenden Monsterboote abschießen oder die dann auch dementsprechend auf dem Schiff besiegen, bevor sie die Göttin erreichen. Manchmal verliert man seinen Körper und hat dann quasi nur die NPCs, die man befehligen kann. Oder man findet gar keine NPCs und ist quasi nur alleine. Manchmal ist die Göttin stationär und man muss sie einfach nur verteidigen. Also da gibt es wirklich sehr viel Variation. Aber im Endeffekt ist meistens so der Wechsel zwischen Map, wie auch immer die jetzt genau funktioniert, und Bosskampf. Das kann man schon in der Regel so sagen.
Okay, das heißt, die Spielmechanik hätten wir jetzt eigentlich durch. Was mich dann aber tatsächlich noch interessiert, macht das denn für die Story Sinn, was man da im Spiel tatsächlich macht? Also was ist denn eigentlich die Story? Die Göttin muss irgendwo hin oder was? Die muss einkaufen gehen oder was ist der Sinn davon?
Das ist eigentlich, finde ich, tatsächlich sogar sehr cool. Also es ist tatsächlich so, dass das Gameplay auch Einfluss auf diese, ich will nicht zu viel spoilen, deswegen überlege ich, wie ich das sage, aber der Fortschritt im Spiel hinterlässt Spuren an den Figuren und man sieht so ein bisschen, wie die Reise halt auch eine sehr schwere ist für alle Beteiligten. Und die Story ist, die wird jetzt nicht großartig in Cutscenes erklärt oder sowas. Es gibt immer wieder so kurze Cutscenes, die eher so stilistisch cool sind, die aber, da wird nicht großartig was erzählt oder sowas. Ne? Es ist einfach diese Göttin, die ihre Reise durch den Berg macht und ihn reinigt und quasi die Siedlungen wiederherstellt und die Menschen rettet, damit die dann dort wieder leben können. Das ist eigentlich so im Großen und Ganzen alles. Das ist ein sehr schönes, stimmungsvolles Beiwerk, aber das ist jetzt absolut nicht im Fokus des Spiels.
Aber wahrscheinlich hat es, also ich weiß nicht, hast du da mal ein bisschen reingelesen? Wahrscheinlich hat alles irgendwo einen mythologischen oder religiösen oder wie auch immer Hintergrund, oder? Was in dem Spiel so gezeigt wird. Zumindest würde ich das erahnen von dem, was ich so gesehen habe.
Ich habe mir das während des Spiels auch gedacht, öfter, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also man hat ein schönes Bestiarium, man schaltet quasi so alle möglichen Monster frei und kann sich so kleine Geschichten zu denen durchlesen und die 3D-Modelle anschauen. Die Monster sind auch wirklich super cool und kreativ gestaltet, also immer sehr bizarre, humanoide Wucherungen irgendwie. Es ist wirklich cool, so ganz stark japanische Mythologie, aber man sieht schon auch so diese Resident Evil Engine, die da mit drin ist. Kreaturen, die sich irgendwie das menschlich anmutende Gesicht aufreißen, damit irgendwas Monströses darunter entblößt wird und sowas. Das ist schon wirklich schön gemacht. Und ich habe da ein paar Geschichten gelesen, die kamen mir bekannt vor. Also so Monster, die irgendwie ständig Hunger haben, aber alles, was sie in den Mund nehmen, wird zu Asche. Das ist was, das kommt mir sehr bekannt vor, das habe ich schon mal in anderen Spielen gelesen. Das ist definitiv aus der japanischen Mythologie inspiriert und ich nehme an, vieles, wenn nicht alles, ist daraus bedient, aber ich weiß es ehrlich gesagt einfach nicht.
Okay, also da werden so Liebhaber der japanischen Kultur wahrscheinlich auf ihre Kosten kommen können.
Wahrscheinlich, ja. Das ist schon cool gemacht. Was noch ein interessantes Gameplay-Element ist, das immer wieder quasi nach den Kämpfen stattfindet, ist der Basenbau, der mehr oder weniger im Spiel ist.
Ach du meine Güte, Basenbau auch noch. Okay.
Im Grunde schon. Also Basenbau ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber nachdem man so einen Ort gereinigt hat, nachdem man das Level geschafft hat und die Portale, durch die die Bösen kommen, quasi aufgelöst hat im Grunde, sind die Dörfer wieder bewohnbar. Und die Leute, die wir befreit haben im Level, wohnen dann auch wirklich da. Die haben auch theoretisch alle eigenen Namen und so weiter. Aber das ist eigentlich egal. Das Einzige, was ein bisschen Gameplay-relevant ist, ist, dass manchen Figuren ein Schildkrötensymbol und manchen Figuren ein Kranichsymbol zugeordnet wird.
Oh, der Herr der Schildkröten, das sind Anhänger vom Herr der Schildkröten und vom Herrn der Kraniche.
Wahrscheinlich.
Ist das Dragon Ball?
Wahrscheinlich.
Oh, es ist die Dragon Ball-Welt.
Und je nachdem, welches Symbol die haben, können die so ein bisschen eingeschränkt Klassen lernen. Das ist aber tatsächlich nur auf 2 Klassen begrenzt. Also das ist wirklich minimal. Die Kranichfiguren können Heilerin werden, nur die. Und die Schildkrötenfiguren können diese Sumo-Klasse lernen. Das ist aber die einzige Limitation. Ansonsten ist es eigentlich vollkommen egal, wie die heißen, wie die aussehen. Die sind alle gleich. Und auch in den Dörfern, wenn man die dann besucht, sind die im Grunde einfach nur Arbeitskräfte und dieser Basenbau ist da sehr rudimentär. Du kommst halt da in diese zerstörte Basis, da gibt es dann meinetwegen 5 Baustellen, eine Baustelle für 2 Personen, eine Baustelle für 4 Personen und so weiter. Und dann schickst du da quasi die Leute, die du befreit hast, hin, je nachdem, wie viel du hast. Und dann machst du wieder eine Mission und wenn du zurückkommst, ist das fertig gebaut. Und dadurch kriegst du entweder Währung oder eben für dein Bestiarium so Einträge, die freigeschaltet werden. Da ist das höchste der Gefühle gameplay-technisch, dass manche Baustellen Holz erfordern und dann musst du so ein bisschen gucken, weil in diesem Dorf liegen dann so Holzbündel, die du den Personen zuweisen musst. Aber das ist dann auch wirklich schon so das Maximum an Forderungen, die das dann einstellt. Das ist wirklich nur so Beiwerk, aber ganz nett.
Okay, also eigentlich gar nicht so im Vordergrund, sage ich jetzt mal. Irgendwas, was noch so... Hast du den Eindruck, das wurde noch so rangeklatscht, so am Ende, weil das halt so sehr rudimentär ist?
Nö, rangeklatscht würde ich wirklich gar nicht sagen. Ich fand das immer eine echt schöne Pause zwischen den doch sehr stressigen Missionen, dass man dann so ein bisschen durchatmen kann und so ein bisschen einfach mal ein bisschen gucken kann. Man schaltet ja auch viele Ressourcen frei, die man braucht. Und das wahrscheinlich Wichtigste in diesen Dörfern ist das Zelt dieser Göttin, die da drin sich ausruht. Denn da wird es quasi auch, da kommen so ein bisschen die RPG-Elemente durch, weil in dem Spiel gibt es im Grunde 3 Währungen. Es gibt einmal die kleinen lila Bällchen. Das ist die Währung, die braucht man eben, um den Pfad für die Göttin zu öffnen und um den DorfbewohnerInnen Klassen zuzuordnen. Die muss man auch dann tagsüber eben sehr viel farmen, damit man sich vorbereiten kann auf die Nacht. Es gibt die Rationen, mit denen man sich und die Truppen heilen kann jederzeit. Und dann gibt es eben noch die großen lila Bällchen. Die kriegt man so für besondere Achievements. Ne? Jede Mission hat quasi so Bonusziele. Und die kann man eben benutzen, um die einzelnen Klassen und die eigene Hauptfigur hochzuleveln quasi. Dadurch schaltet man selbst für seine Hauptfigur oder eben für die NPC-Klassen neue Fähigkeiten frei. Die werden stärker, die können mehr Aktionen durchführen. Ich habe ja gesagt, dass der Dieb zum Beispiel Schlösser öffnen kann. Das ist tatsächlich was, das muss er erst lernen, indem man den hochlevelt. Und wenn er ganz hochgelevelt ist, dann sammelt der nachts zum Beispiel selbstständig die Währung, die auch die Monster fallen lassen. Da muss man sich da selber nicht mehr drum kümmern und so weiter. Und genau, und da wird es tatsächlich auch ziemlich strategisch, das Ganze, weil man muss eben gucken, was mache ich jetzt? Lerne ich zum Beispiel für meine Hauptfigur einen neuen Tanzstil, weil so heißen die Kampfstile halt in dem Spiel, also lerne ich den langsamen Kampfstil, der eher gegen schwere Gegner ist, oder spezialisiere ich mich auf den schnellen Kampfstil, mit dem ich eher Horden weghauen kann, spezialisiere ich mich auf den Fernkampf, damit ich auch gut gegen Fliegende bin. Es gibt dann auch so ein paar Quality of Life Sachen, wie dass ich über, weil man kann das Spiel auch jederzeit pausieren, wenn man Befehle gibt, dass ich in diesem Pausenmenü mehr Shortcuts habe, um mehr Befehle schneller zu geben, damit ich nicht immer zur Göttin hin muss zum Beispiel, um mir zu sagen, tanz jetzt weiter oder bleib hier stehen, weil das ist eine gute Position für die Nacht heute und so weiter und so fort. Und genau, da muss man immer so ein bisschen haushalten, so ein bisschen managen und da kommt eben wirklich nochmal so ein strategischer RPG-Aspekt mit rein.
Okay. Gibt es denn sonst noch irgendwas, wo du sagst, das macht das Spiel besonders? Oder was du noch hinzufügen willst?
Ja, also das Besondere haben wir, glaube ich, eigentlich schon durchgemacht. Das ist diese spannende Mixtur aus diesen verschiedenen Genren, die ich am Anfang gar nicht zuordnen konnte. Und das hat wirklich gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was es ist. Und durch diesen für mich zumindest für westliche Augen und Ohren sehr fremdartigen Stil und diese... Ich habe ja gesagt, das Spiel wirkt auf mich am Anfang sehr hässlich, aber das Design ist dann wieder sehr, sehr gut eigentlich. Die Gestaltung ist eigentlich sehr, sehr gut. Und das hat schon eine sehr einzigartige Stimmung auch, die mich tatsächlich gefangen hat. Ich mag auch die Geschichte, die da eben so nebenbei erzählt wird. Das ist schon alles sehr, sehr cool gemacht. Wie gesagt, die strategischen Aspekte, die da noch mit reinkommen, das ist einfach ein schönes Gesamtwerk, das mir da wirklich gut gefallen hat.
Aber was würdest du sagen, man sagt ja immer so, Genre-Fans spielen Probe, nee, wie heißt es immer?
Genre-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe.
Ah, ja, genau. So heißt es ja immer so. Wem würdest du denn, also wem würdest du dieses Spiel letztlich empfehlen? Was würdest du sagen, wenn dir das und das Spiel gefällt, dann guck doch da mal rein.
Ja, das ist eben spannend. Das ist eben genau das, was mich an dem Spiel so fasziniert hat, weil das lässt sich sehr schwer mit anderen Spielen vergleichen oder in Kategorien sortieren. Ich kann jetzt nicht sagen, Leute, die Tower Defense mögen, denen wird das Spiel gefallen, weil so sehr Tower Defense ist es nicht. Ne? Man hat neben den Figuren noch so einen Ingenieur dabei, der kann ab und zu an gewissen Stellen Fallen oder kleine Türmchen erstellen. Also das sind eher so Podeste, da stellt man dann seine eigenen Fernkampfeinheiten drauf. Man kann natürlich auch die Truppen positionieren, das ist schon alles ein bisschen taktisch und das ist, hat schon so Tower Defense Anmaßungen oder so, wie gesagt, Wortfindungsstörungen zurzeit.
Anleihen?
Ja, okay, das ist gut, das nehmen wir.
Anleihen, ja.
Es ist aber auch ein RPG, wo man sich sehr stark auf die eigene Figur spezialisieren kann und den Kampf meistern kann. Ich habe zum Beispiel kein einziges Mal verstanden, wie das Kontern eigentlich genau funktioniert mit dem perfekten Blocken oder das perfekte Ausweichen
aber
oder
das
so.
Aber das machst du ja auch in keinem Spiel.
Manchmal, aber tatsächlich mag ich das nicht so gerne meistens.
Also ja. Ich möchte nur dazu sagen, dass du Bloodborne, glaube ich, durchgespielt hast, ja, ohne überhaupt mit Kontern anzufangen.
Das stimmt, ich habe nie Kontern gelernt. Ich habe auch, das war dann auch, bei Bloodborne habe ich das irgendwie nach einer gewissen Zeit so zu meiner selbst auferlegten Hürde gemacht, dass ich sage, ich werde das durchspielen, ohne auch nur einmal zu kontern. Ich hatte dann immer die fette Kanone, damit kann man die schweren Gegner auch teilweise ein bisschen staggern wenigstens und dann ging das schon. Aber ja, das war cool. Ja, genau, auf jeden Fall kann man sich auch sehr stark darauf spezialisieren, wenn man will. Es gibt dann auch quasi noch so mächtige Bonusfähigkeiten, die man für die Hauptfigur lernen kann, mit denen man kurzzeitig wirklich große Bosse oder ganze Gebiete einfach einebnen kann. Das ist schon ziemlich cool. Man kann sich aber auch sehr stark auf den strategischen Aspekt stützen und die Figuren spezialisieren und so weiter. Also bei mir war es so, kann ich sagen, dass ich die Schwierigkeitsgradkurve am Anfang sehr, 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 sehr einfach fand. Ich würde sogar sagen, das erste Drittel, wenn nicht die erste Hälfte des Spiels, war mir fast ein bisschen zu leicht. Im Nachhinein finde ich es gut, weil das Spiel eben, wie schon gesagt, doch sehr eigen ist und es lässt sich Zeit, einem wirklich so Schritt für Schritt alles beizubringen, ohne einem viel Tutorial-Texte um die Ohren zu hauen. Es ist immer so ein bisschen, hier hast du's, probier's einfach mal, ne? Das ist eigentlich sehr schön. Und dann plötzlich kam dieses eine Sumpflevel, das ich wahrscheinlich lange nicht vergessen werde, in dem der Hund nagt gerade an dem Stuhlbein. Ich glaube, das ist super laut. Futi, hör mal auf. Also, indem man so in so einen Sumpf kommt und plötzlich sind die Wege, auf denen man selber gehen darf, sehr begrenzt, weil alles andere ist giftig. Die Monster können aber durch den Sumpf. Das heißt, über welche Wege die genau laufen und wie die sich aufteilen, ist nicht ersichtlich. Und man hat gleichzeitig sehr wenig Personen, die man irgendwie zuteilen kann. Und die Mission war dann plötzlich auf einem Schlag, nachdem alles davor so vor sich hingeplätschert hat, richtig, richtig schwer. Und da musste ich dann wirklich zum ersten Mal planen. Ich musste auch zurückgehen in vorherige Level. Das kann man nämlich machen, um da ein paar Bonusziele nochmal zu erreichen, um ein bisschen zu grinden. Ich habe einige Klassen quasi spezialisiert, sehr stark extra für die Mission. Und an dem Punkt hat mich das Spiel dann so ein bisschen gezwungen, zu verstehen, wie es eigentlich funktioniert. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und ab dann war es auch wirklich fordernd, aber sehr cool, sehr abwechslungsreich. Ja, aber ich schweife total ab, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, wenn man einfach Interesse an was Neuem hat, was Frischem, was anderem, und vor allem auch ein Faible für Strategiespiele hat, dann ist das auf jeden Fall was für einen. Es fühlte sich teilweise auch tatsächlich so ein bisschen an wie Pikmin, weil auch die Optik, ne, die Kamera ist sehr weit weg, der Hintergrund ist sehr verschwommen, irgendwie auch die Tiefenunschärfe ist sehr groß. Alles wirkt so ein bisschen wie so Modellbau. Das hat schon einen ganz eigenen Charme. Ja, ich kann nicht sagen, wen es interessiert, einfach mal testen. Es gibt eine Demo auf Steam kostenlos, die kann man einfach mal spielen, wenn man will.
gut, okay, das heißt, irgendwie kann eventuell jeder so ein bisschen Spaß mit dem Spiel haben oder auch nicht.
Ich glaube, man sollte ein Faible für Action und Strategie haben. Das ist, glaube ich, das kann man auf jeden Fall sagen.
Okay, okay. Und wie lang spielt man ungefähr dran? Also du hast jetzt schon recht lang dran gespielt, aber du hast es auch durchgespielt, soweit ich weiß. Mhm,
genau. Also für meinen ersten Playthrough, habe ich nachgeguckt, habe ich so 30 Stunden gespielt. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Länge für das Spiel. Wie gesagt, ne, das ist abwechslungsreich, das hat viele interessante neue Ideen. Ne, das ist immer so ein bisschen spannend. Man fragt sich immer, was ist jetzt im nächsten Level? Was haben sie sich da wieder einfallen lassen? Es gibt nur selten Wiederholungen. Das ist schon ziemlich cool. Und bevor das irgendwie zu eintönig wird, zu abgedroschen wird, geht's dann auch zu Ende. Am Ende kommt dann noch mal so der typische Boss-Rush, wo man noch mal alle Bosse hintereinander machen muss. Das ist ehrlich gesagt eine Passage, die hätten sie sich von mir aus sparen können, aber das hat sich tatsächlich so ein bisschen angefühlt, als wollte man hier noch mal so ein bisschen die Zeit strecken, ne? Aber abgesehen davon wirklich super, super abwechslungsreich und cool. Und nach 30 Stunden war ich dann durch und war sehr zufrieden damit. Das Coole ist aber, man kann dann noch weiterspielen. Also man kann dann noch seine Dörfer fertig ausbauen, damit man sein Bestiarium fertig kriegt und noch ein bisschen Figuren spezialisieren und so weiter und so fort. Und wenn man meint, man hat jetzt soweit alles gemacht, was man machen will, kann man ein New Game Plus starten. Das fand ich nochmal sehr, sehr interessant, weil jetzt, ne, mittlerweile habe ich schon einige Stunden mehr noch reingesteckt ins New Game Plus. Und aus meiner jetzigen Perspektive muss ich sagen, fühlt es sich fast so an, als wäre mein erster Playthrough ein Tutorial gewesen. Und jetzt geht's richtig los quasi. Weil jetzt habe ich quasi alle Klassen zur Verfügung. Jetzt habe ich meine Figur, da habe ich alle Skillbäume zumindest freigeschaltet. Man kann jetzt noch sehr viel spezialisieren und noch sehr viel ausbauen und noch sehr viel neue Sachen lernen. Die Level werden auch dementsprechend ein bisschen schwerer. Also da kommen andere und stärkere Gegner schon von Anfang an. Das hat nochmal eine ganz neue strategische Tiefe und gleichzeitig kann man eben noch so ein bisschen ausbauen. Also man nimmt wirklich fast jede Progression ins New Game Plus mit und es geht dann einfach nur auf sehr viel höherem Schwierigkeitsgrad weiter. So kann man es im Grunde sagen. Und das motiviert mich aktuell schon echt sehr, dass ich es noch ein zweites Mal durchspiele. Vor allem, und jetzt kommt's, das ist vielleicht so ein Mini-Spoiler jetzt, aber jetzt passt auf. Ich habe erzählt, dass es dieses Bestiarium gibt. Und das wird über so Holztäfelchen, die an so einer, an so einer Litfaßsäule hängen, irgendwie dargestellt. Und man kann sich jedes Holztäfelchen anschauen und die hängen da auch so ein bisschen in der Reihenfolge, in der man sie im Spiel trifft, ne? Und die leichten sind am Anfang und dann kommen so die ersten Bosse. Und der letzte Endboss hängt quasi an der dritten Position von hinten. An der letzten Position hängt so ein Bonusmonster, so eine Schatzkiste, die kommt ab und zu, die kann man dann jagen, um ganz viel Premium, also Währung irgendwie aus der rauszuboxen, optional. Und dazwischen ist aktuell eine Lücke. Und ich habe das Spiel komplett durchgespielt und es fehlt ein Monster in meinem Bestiarium. Und das heißt für mich, ne, ist mein Verdacht, dass im New Game Plus der echte Boss mit dem wahren Ende auf uns wartet. Und schon allein deswegen werde ich es definitiv noch ein zweites Mal durchspielen.
Was für eine Neuerung. Hat man noch nie in einem Spiel so gesehen.
Tja, das ist, glaube ich, irgendwie, ich so spontan aus dem Bauch raus würde ich sagen, das ist sowas Japanisches. Oder? Dass man im New Game Plus oder erst beim zweiten oder dritten oder zehnten Mal durchspielen das wirklich, wirklich wahre Ende sieht. Ich denke da so an Nier und eventuell auch so ein bisschen Dark Souls und
Kingdom Hearts.
Das weiß ich nicht. Ist das bei Kingdom Hearts
ich
auch
weiß
so?
Ich, nee. Weiß ich auch nicht.
Weiß ich nicht, aber ja. Auf jeden Fall diese Idee vom Loop, vom ewigen Kreislauf, ne?
It's the circle of life. So. Also für mich ist das so ein König der Löwen-Ding.
Ja, ja. Na gut.
Genau. Wir werden zum Gras und die Antilopen fressen das Gras.
Ja.
Das ist doch ein guter Schlusssatz für diesen Podcast, oder?
Und ich muss immer spicken, weil ich mir den Namen nicht merken kann, Kunitsugami werden die Monster zu kleinen Kügelchen und meine Einheiten fressen die Kügelchen, genau. Um sich zu spezialisieren, um mehr Monster
It's
zu töten.
Circle of Life.
So in der Art
es
oder so
ist
ähnlich.
Einfach überall.
Genau. Ja, ja, und dann, oh ja, guck mal, und in, von der Story her werden dann die Einheiten, wenn sie besiegt werden, von den Monstern verpuppt und werden selber zu Monstern. Und so, so ist dann der Circle. Jetzt haben wir es. Naja, Leute, genau, das war's, glaube ich, auch schon so ziemlich, ne? Mein Mitteilungsbedürfnis ist, glaube ich, weitestgehend jetzt gestillt.
Ja.
Danke, dass du mit dabei warst. Und,
auch wenn ich nicht viel dazu beigetragen habe. Ist es auch wirklich, ich werde es niemals spielen.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist so ein Spiel, das spricht all die Sachen an, die ich nicht mag in dem Spiel. Bis auf die japanische Kultur. Die fände ich interessant, wenn sie in einem anderen Spiel stecken würde. Aber naja.
Ich meine, es gibt auch keinen Schwierigkeitsgrad tatsächlich.
Ja, umso schlimmer.
Ja, genau. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, vielleicht könnte man es ja einfach auf super easy spielen. Ja, aber ich glaube, nee. Das geht nicht. Nee, nee.
Selbst auf easy, ich würde es langweilig finden. Ich finde es langweilig einfach.
Ah, oh, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sehr anstrengend und stressig. Also ja, langweilig ist da der falsche Begriff.
Ja, okay, vielleicht ist langweilig der falsche Begriff. Aber ich mag einfach, Tower Defense ist mir, nee, es ist einfach wirklich nichts für mich. Ich habe das Gefühl, das ist schon sehr viel Tower Defense eigentlich. Auch wenn du meinst, es ist RPG und Basenbau interessiert mich aber auch nicht.
Ja, wie gesagt, der ist sehr rudimentär. Ja. Aber ja, nee, nee. Ja, ja. Ich glaube schon, dass das nicht für jeden ist, aber mich hat es wirklich von Anfang an fasziniert und nicht enttäuscht.
Da sind wir schon so die perfekte, wahrscheinlich der perfekte Durchschnitt. Leute, die es total toll finden und Leute wie mich, die einfach sagen, ach.
Das kann man auch übrigens in den Wertungen ganz schön sehen. Weil das Spiel wurde entweder sehr, sehr gut oder so mittelmäßig bewertet. Also man hat wirklich das Gefühl, das hat 90er und 70er Wertungen und kaum was dazwischen. Auf Steam ist die User-Rezession auf 90, glaube ich. GameStar hat, glaube ich, auch irgendwas über 80 gegeben. Ich glaube, es steht auch so ziemlich auf 80 auf Metacritics, aber es ist halt wirklich sehr durchmischt. Und ja, kann ich verstehen, aber wie gesagt, ich glaube gerade, wenn man so wie ich sich halt seit 30 Jahren intensiv mit Videospielen beschäftigt und man hat alles schon gesehen, dann ist so ein Spiel immer schön, immer erfrischend. Weißt du, immer wenn man was sieht, wo man sich denkt, was zur Hölle ist das denn? Was soll denn das für ein Spiel sein? Ne? Das ist immer spannend und das hat es auch wirklich erfüllt. Das hat wirklich, es bietet wenig ganz Neues, aber so neu kombiniert und so neu zusammenkompositioniert, dass es sich so frisch anfühlt.
Aber,
das ist schön.
Ja, aber weißt du, was mir gerade so als Schlusswort auffällt? Das spiegelt so wunderschön dein ADHS-Brain und mein Autismus-Brain wieder. Für dich ist es so irgendwie was Neues, was Cooles, wo du dich jetzt intensiv drauf fokussiert hast. Ja, der
Dopamin, da ist noch ein bisschen Dopamin drin,
dass
ich rauszapfen
kann. Und bald ist aber vorbei und ich denke mir so, nee, das ist nicht so wie alles, was ich sonst spiele, das will ich nicht.
Ja, so ist das.
Naja.
Na gut, Leute, dann Merlin nochmal vielen Dank, dass du dich dazu gesetzt hast und Fragen gestellt hast und
danke, dass du auch
hast.
Hier warst.
Und danke an euch da draußen, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Und wenn es euch interessiert, wie gesagt, auf Steam gibt es eine Demo. Und das Spiel ist im Game Pass aktuell verfügbar. Ich glaube, ansonsten kostet das tatsächlich so ziemlich Vollpreis. Ich glaube, auf Steam 60 Euro, wahrscheinlich dementsprechend 10 Euro mehr auf den Konsolen. Aber ja, ist einen Blick wert, würde ich sagen. Finde ich schon. Mir hat es echt Spaß gemacht und tut es auch immer noch. Ich kann es empfehlen.
Kauft es.
In dem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.